Ja, es ist schön, wieder hier zu sein bei euch. Und ich habe nicht in allen, aber in fast allen Liedern entdeckt, dass ihr genau gesucht habt nach diesem Thema heute. Und das Thema ist Licht. Und das Thema ist ja ein Thema, das der Mike hier in der letzten Zeit hier hat als Oberthema. Und er hat mich auch gebeten oder gefragt, ob ich nicht auch dieses Thema nehmen möchte. Und das möchte ich sehr gern, weil es mich auch schon seit längerer Zeit bewegt hat. Besonders dieser eine Vers, den der Paulus geschrieben hat an die Korinther, und du hast ihn vorhin schon vorgelesen, nämlich aus Finsternis soll Licht hervorleuchten. Aus Finsternis soll Licht hervorleuchten. Das ist das Thema heute. Und ich möchte einfach ein bisschen durch die Bibel gehen, von Station zu Station und schauen, was heißt es, was gehört da alles dazu. Es beginnt ganz vorne. Wer mitlesen will, muss nicht lange suchen. Erste Seite. Wie geht's los? In so vielen Liedern kommt es vor, dass Gott der Schöpfer ist. Und es ist richtig, Gott ist der Schöpfer. Und Gott hat in dieser Schöpfung gezeigt, seine Schöpfermacht, die für uns so unfassbar ist. Gott spricht und es wird aus dem Nichts. Kein Mensch kann das. Das überschreitet unser Denken. Wir müssen lernen, Gott ist nicht wie wir, nicht begrenzt wie wir. Er ist der Schöpfer, der Allmächtige. Er spricht und es wird. Und ganz am Anfang steht diese Schöpfung, die er gemacht hat. Wir wüssten ja gar nichts davon. Aber er will, dass wir es wissen. Er hat es uns offenbart. Und es beginnt wie? Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis. Es geht dann weiter, soweit soll es genügen. Als Gott diese Erde schafft, ist es am Anfang dunkel, durcheinander. Es ist finster. Diese ganze Erde, die Gott schafft, ist finster. Und wir sehen dann, wenn wir diese 6 Schöpfungstage anschauen und lesen, dass Gott spricht und schafft. Er schuf aus dem Nichts. Und dann gibt es Tage, da ordnet er nur und trennt. Beides. Beides gehört zu dieser Schöpfung. Und er sprach, es werde Licht. Es ist nicht so, dass Gott da das Licht geschaffen hat. Er schuf Himmel und Erde. Und dann spricht er, es werde Licht. Und dieses Licht, das sich hier dieser Finsternis und dem Durcheinander zuwendet, das ist Jesus. Hier in diesem ersten Vers, den ich vorgelesen habe, da findet man schon diesen dreieinigen Gott, der Schöpfer, den Geist und dieses Licht der Welt, das sich uns zuwendet, weil der Vater es möchte. Also schon ganz am Anfang Gegensätze, Finsternis oder auch Unordnung, Chaos, und dann trennt Gott die Dinge und ordnet sie. Und das Licht dieser Welt wendet sich der Welt zu. Gegensätze, Chaos, Ordnung, verborgen, offenbart, Finsternis, Licht. So ist diese Welt entstanden. So war es am Anfang. Und dann, also ich fasse jetzt nur zusammen, was passiert, dass der dann am Ende die Krone der Schöpfung ist, nämlich der Mensch Adam am 6. Tag, ganz am Ende, der dann in dieses fertige Werk, in diese fertige Schöpfung kommt, geschaffen nach dem Bild Gottes, dass der sich verführen lässt und lieber selbst sein möchte wie Gott und nicht unter ihm bleiben möchte. Und dann beginnt ein großes, großes Durcheinander. Und dann verstehen wir, da ist wieder ein Chaos. Da ist wieder Finsternis, nämlich in uns, in uns. Und wisst ihr, warum ich das so fasziniert, diese Schöpfung? Gott hat es einmal getan Gott tut es wieder. Es gibt eine zweite Schöpfung. Wir leben in einer zweiten Schöpfungswoche. Deswegen ist Jesus gekommen. Um wieder Dinge zu schaffen, zu rufen aus dem Nichts, um wieder Dinge zu trennen und zu ordnen. Er ist dieses Licht der Welt, er hat nicht aufgehört damit. Er ist treu. Und das wollen wir ein bisschen weiter verfolgen. Psalm 139. Jetzt machen wir einen großen Sprung in die Mitte der Bibel. Ich lese mal die ersten 12 Verse. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorne hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in den Scheol, in das Totenreich, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiden und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich nur, Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern. Und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Und ich möchte jetzt hier nicht alle 12 Verse betrachten, sondern mehr den ersten und den letzten. Beim ersten schon geht's los. Wovon spricht eigentlich dieser Psalm? Worum geht's? Es ist ein Wegweiser, was er bedeutet. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Da ist Adam, der Erste, den er Gott geschaffen hat, als sein Ebenbild, damit alle ihn anschauen und wissen, wie dieser Schöpfer ist, als Abbild von ihm. Aber er wollte das nicht und er hat es auch verloren. Und so sind wir alle, wie unser Vater Adam. Ohne diese Ähnlichkeit, ohne ähnlich diesem Vater. Und dann beginnt diese frohe Botschaft und dann kommt einer, der die einzige Hoffnung ist, dass vielleicht doch noch alles gut wird mit uns. Und das ist dieser eine, der anders ist. Das ist Jesus. Und von ihm spricht dieser Psalm, Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Und ich laufe nicht davon, ich tue nicht das, was ich will. Ich bin dir treu. Ich diene dir. Das, was du willst, tue ich. Spricht von Jesus. Spricht von ihm, von seinem Stehen, seinem Wandeln und Liegen, seinem Leben und seinem Sterben für uns. Am Ende spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht für dich. Wir waren gestern bei einer Beerdigung und ich hatte tatsächlich die Aufgabe, zum ersten Mal in meinem Leben jemanden zu beerdigen. Ein Gemeindemitglied von uns ist überraschend gestorben. Und das ist was nicht so Leichtes, wenn man es zum ersten Mal tut. Und ich habe diesen Psalm hier gelesen. Mit all den Anwesenden, mit all den Trauernden. Und da ist dann dieser Tote. Und mit dem Tod ist etwas Endgültiges, also etwas, wo wir machtlos sind. Für uns. Keiner von uns kann da jetzt noch in die Zukunft schauen. Was ist mit dem? Wo ist der? Wir können nicht mitgehen. Das ist eine Grenze für uns. Wir können zurückschauen, wir können den Trauernden beistehen. Aber der verstorben ist, ist für uns im Verborgenen, im Finstern. Einer ist anders. Für einen ist auch die Finsternis, selbst das Grab, Licht. Und das ist Jesus, der gekommen ist, gestorben ist. Und er verschiebt die Grenzen. Da, wo Finsternis war, muss nicht Finsternis bleiben. Wegen ihm. Wegen ihm. Wegen dem, der treu ist, der kam, sein Leben geweiht hat für Gott den Vater, für das, was er möchte, für seinen Plan. Die Finsternis ist bei dir Licht, für dich. Und noch ein dritter Abschnitt im Jesaja Kapitel 64, ein Text, den ich sehr, sehr gerne mag, den ich wirklich liebe. Jesaja Kapitel 64, lese ab den letzten Vers, Vers 19 im Kapitel 63. Da heißt es: Wir sind wie solche geworden, über die du von alters her nicht geherrscht hast, über denen dein Name nicht ausgerufen ist. Und es ist so eine treffende Zusammenfassung oder Beschreibung von uns Menschen. Das ist unser Zustand. Das ist Gottes Sicht auf uns, auf jeden Einzelnen. Wir steht da. Wir. Ohne Ausnahme. Wir sind geworden. Wir sind an ein Ziel gekommen, wo wir dachten, wir wollen hin, wo wir, dass wir wollten, und jetzt sind wir da angekommen. Und wo sind wir angekommen? Wir sind wie die geworden, über die du von alters her nicht geherrscht hast. Was hat der Teufel dem Adam gesagt und der Eva? Du kannst sein wie Gott. Du bist dein eigener Gott. Und so haben wir unser Leben gelebt. Mit uns in der Mitte, und wir ordnen alles andere außenrum. War auch gestern so auf der Berg, habe ich auch so gesagt. So sind wir. So sind wir. Ohne Ausnahme. Wir sind wie solche geworden, über denen der Name nicht ausgerufen ist. Wir tragen nicht deinen Namen, Gott, unser Schöpfer. Wir tragen ihn nicht länger. Denn wir sind dir auch nicht ähnlich. Denn wenn wir deinen Namen tragen würden, müssten wir dir ähnlich sein, ein Ebenbild. Sind wir aber nicht. Wir tragen unseren eigenen Namen. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das ist Finsternis. Das ist Finsternis. Und dann, damals 700 Jahre vor Christus, das sieht dieser Jesaja, und er schreibt es nieder in so wunderbaren Worten. Was müsste denn jetzt geschehen mit diesem Problem, dass wir so sind, wie wir sind? Das ist Gottes Sicht, er hat recht. Er hat bessere Augen als wir. Und es ist schon mal viel wert, wenn wir mit ihm übereinstimmen. Was müsste denn jetzt geschehen, damit mit mir, mit uns, mit irgendeinem von uns nochmal eine Wende geben kann, eine Wende zum Guten? Was müsste denn geschehen? Und wir hören das so oft und wir nehmen es für so selbstverständlich, aber das ist es nicht. Was steht denn da? Ach, dass du den Himmel zerrissest und herabstiegst. Du, der vor deinem Angesicht die Berge erbeben. Was muss passieren, damit bei mir in meinem finsteren Herz noch was anders werden kann? Du müsstest den Himmel zerreißen. Du müsstest etwas von deinem Herzen losreißen. Du müsstest die Dreieinigkeit teilen. Du müsstest einen schicken. Gott selbst müsste Mensch werden. Er müsste herabsteigen. Wir kennen das. Wir feiern das jedes Jahr an Weihnachten. Wir haben uns so dran gewöhnt. Und Weihnachten ist so ein schönes Fest und ich freue mich auch drüber. Aber verstehen wir, was das für ein Preis war? Ist es zuzumuten? Würde einer von uns auf den Gedanken kommen, die einzige Rettung ist, dass Gott den Himmel zerreißt und herabsteigt auf die Erde? Wer möchte denn hochgehen, ihn darum bitten? Wer möchte es ihm denn vorschlagen? Ist es zuzumuten? Für wen? Für uns? Puh. Gott, wenn das unsere einzige Hoffnung ist, was für ein Geschenk, dass wir Weihnachten feiern dürfen. Dass genau das passiert ist. Was hat es Jesus gekostet, diese Herrlichkeit zu verlassen? Haben wir eine Vorstellung von der Herrlichkeit Gottes? Die Jünger haben sie ein bisschen gesehen bei der Himmelfahrt oder am Berg der Verklärung. Wenn wir diese Herrlichkeit jetzt sehen würden, auch nur ein kleines bisschen, Gott kann ja den Vorhang ein bisschen so zur Seite schieben. Wir würden augenblicklich darauf starren und alles andere vergessen. Alles andere, egal was in deinem Leben gerade ist, wäre unwichtig. Wir würden unsere Augen nicht mehr abwenden. Wir würden so stehen bleiben, wie die Jünger standen und noch heute in die Wolken schauen würden, wenn der Engel nicht gekommen wäre. Er sagt, jetzt geht wieder. Jetzt muss es weitergehen. Denn diese Herrlichkeit ist, wofür wir geschaffen sind. Das wollen wir sehen. Das wollen wir sehen. Und Jesus hatte diese Herrlichkeit gelebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und hat sie verlassen, um auf die Erde zu kommen. Ich lese weiter. Wie Feuer reisig entzündet, wie Feuer Wasser zum Wallen bringt, um deinen Namen kundzutun, deinen Gegnern, sodass vor deinem Angesicht die Nationen erzittern. Wenn du Furcht gebietende Taten vollbringst, die wir nicht erwarteten und die man von alters her nicht vernahm. Kein Ohr hörte, kein Auge sah je einen Gott außer dir, der an dem handelt, der auf ihn hofft. Ach, dass du einen anträfest, der freudig Gerechtigkeit übt, solcher, die auf deinen Wegen an dich denkt. Die einzige Hoffnung ist, dass Gott etwas von sich losreißt, auf die Erde sendet. Denn nur dann gibt es wieder einen auf dieser Erde, auf den Gott schaut und sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und wie schreibt Jesaja, ach, dass du einen anträfest, der freudig Gerechtigkeit übt. Einen Gerechten, nur einen. Der würde den Unterschied machen. Von uns alle disqualifiziert, alle. Gott müsste kommen, Gott müsste Mensch werden, Gott müsste ein Leben leben in völliger Gerechtigkeit, von Geburt bis zum Tod. Und dieses gerechte Leben geben für ungerechte, Verlorene, um uns auszulösen, um zu bezahlen für unsere Schuld. Das müsste geschehen. Und genau das ist das Evangelium, genau das ist die frohe Botschaft. Ist es gut? Wie viel Finsternis? Und dann sollst du in diese Finsternis kommen? Ja. Ist es passiert? Ja. Hat irgendeiner sowas gehört, gedacht, sich ausdenken können? Nein, das ist Gottes Plan. War es ihm zuzumuten? Nein. Aber er hat es getan. Er musste nicht mal überredet werden. Seine Liebe hat sich darin gezeigt, dass er seinen Sohn loslässt und sendet und der Sohn kommt und dieses Leben lebt, diesen Tod stirbt für uns. Und das ist diese neue Schöpfungswoche. Und die hat begonnen mit Jesus, mit seiner Auferstehung. Er ist der Erstgeborene. Und jetzt laufen 6 Tage. Ist uns das bewusst? Und wenn es fertig ist, beginnt diese ewige Ruhe. Neuen Himmel und neue Erde. Das ist gewaltig. Ich lese noch ein bisschen weiter, weil das ist noch mal, kommt noch mal vor in diesem Text. Sieh du zürntest, weil wir von jeher gegen dich gesündigt und mit dir gebrochen haben. Wir alle sind wie ein Unreiner geworden und all unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir alle sind verwelkt, wie das Laub welkt und unsere Sünden trugen uns davon wie der Wind. Und da war niemand, der deinen Namen anrief, der sich aufraffte, an dir festzuhalten. Denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und uns preisgegeben wegen unserer Sünden. Aber nun, Herr, du bist unser Vater. Und wir sind der Ton und du bist unser Bildner und wir alle sind das Werk deiner Hände. Macht keinen Unterschied. Die Bibel unterscheidet nicht zwischen Gut und Böse, wie wir das oft denken. Und wir gehören hoffentlich oder selbstverständlich zu den Guten. Nein, sind alle gleich, wir alle unrein, unpassend, anders als du, der heilige Gott. Unsere Gerechtigkeit gilt nicht vor dir. Es ist ein beflecktes Kleid. Niemand, der dich anruft, niemand. Und dann dieses Evangelium, diese frohe Botschaft, die den Unterschied macht. Und dann kommt dieser eine, der so anders ist. Dann kommt dieses Licht in die Dunkelheit. Und dann heißt es, und nun, Herr, du bist unser Vater. Oh, das ist so gewaltig. Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Gott hat uns geschaffen. Wir haben uns nicht selbst geschaffen. Gott hat uns geschaffen. Und er möchte, er muss unser Vater werden. Wir sind Geschöpfe, aber nicht Kinder. Er muss unser Vater werden. Das ist dieses große, das noch größere Wunder als die erste Schöpfung, ist diese neue Schöpfung. Wenn Gott mein Vater wird, wenn er der Töpfer, ich der Ton in seinen Händen, wenn wieder das passiert mit meinem Leben, was er möchte, verstehen wir dieses Bild? Dann formt er mich plötzlich und ich bin in seiner Hand und er macht das, was er möchte, für seinen Gebrauch passend. Nicht nur mein Schöpfer, mein Vater. Ihm ähnlich, zu seinem Gefallen. Und ich möchte noch einen letzten Text mit uns lesen, 2. Korinther Kapitel 4. Finsternis, ja, ein Licht von oben. Die einzige Hoffnung ist das Licht von oben. Und es fällt in Finsternis. 2. Korinther Kapitel 4, ich lese den letzten Vers aus Kapitel 3 noch mit. Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Da schließt sich ein Kreis. Am Anfang schafft Gott die Erde und den Menschen, damit er ihm eben ähnlich ist zu seinem Bild. Und jetzt lesen wir wieder, da sind Menschen, verlorene Menschen, Menschen in der Finsternis. Und dann hat Gott an denen gehandelt. Und jetzt wird von diesen Menschen gesagt, dass sie Gott schauen mit aufgedecktem Angesicht, dass nichts mehr dazwischen, nichts mehr, was den Blick nebelt. Sie schauen direkt in diese Herrlichkeit und sie sehen diese Herrlichkeit Gottes. Wir sehen sie nicht so direkt wie die Jünger. Wir sehen sie im Angesicht Jesu. Wir sehen in ihm diese Liebe Gottes zu verlorenen Menschen, was wir ihm wert waren. Darum, da wir diesen Dienst haben, welchen Dienst? Was ist unser Dienst? Das ist doch interessant, was ist denn unser Dienst? Wir sollen in das Gesicht Jesu schauen, das ist unser Dienst. Das ist unser Dienst. In dieses Gesicht Jesu, in dieses Licht vom Himmel, in diesen einen Reinen, in den das Gesicht dessen, der meine Gerechtigkeit ist, der so anders ist. Und wenn wir in dieses Gesicht schauen, macht es auch etwas mit uns. Nämlich es widerspiegelt sich durch uns und das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder und dieses Wunder geht es jetzt hier in diesem Text in Paulus. Da wir diesen Dienst haben, weil wir ja Erbarmen gefunden haben, deswegen ermatten wir nicht, sondern wir haben den geheimen Dingen, denen man sich schämen muss, entsagt und wandeln nicht in Arglist, noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Auch hier Finsternis und Licht. Menschen, die das Wort Gottes verfälschen, die dazu tun oder wegtun oder es verzerren, die es verfälschen. Dagegen diese Offenbarung der Wahrheit. All diese Wahrheit, all die Schätze der Erkenntnis sind in Jesus verborgen. Wonach suche ich, wenn ich die Bibel lese? Nach Jesus. Wonach suche ich, wenn ich Psalme lese? Nach Jesus. Wonach suche ich, wenn ich Jesaja lese? Da ist es gar nicht so schwer. Nach Jesus. Wonach suche ich, wenn ich 1. Mose 1 lese? Wisst ihr, die Schöpfung von all dem war, das ist eine Seite in der Bibel, dann ist die Geschichte erzählt. Aber diese zweite Schöpfung, das ist dieses ganze Buch. Dass dieser allmächtige, gerechte, heilige Gott voller Liebe ist zu Verlorenen und in dieser Finsternis in uns aufleuchten möchte. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, diese Botschaft, diese gute Botschaft, die einzige, die einen Unterschied macht, die einzige, die uns Hoffnung gibt, wenn dieses Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, bei denen der Gott dieses Zeitalters den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Oh ja, und das sagt die Bibel auch, Gott trennt. Und es sind nicht alle, denen es gegeben ist, dass sie dieses Licht erkennen und sehen. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn, uns aber als eure Sklaven um Jesu Willen. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und Paulus zitiert hier genau diese ersten Worte der Bibel und er deutet sie. Er zitiert das, womit ich begonnen habe. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, es war finster und Gott sprach, es werde Licht. Es ward Licht. Der Gott, der sprach, aus Finsternis soll Licht hervorleuchten. Das hat er einmal getan in der ersten Schöpfung. Und er tut es wieder. Und das ist diese zweite Schöpfung. Und die redet von mir und von dir. Die redet von unserer Finsternis, von unseren Herzen, von unserem gottlosen Wesen. Was sind Sünden im Sinn der Bibel? Das, was ich falsch getan habe, okay, ja. Das, was mich verklagt in meinem Gewissen, ja. Diese Einstellung aber ist es. Vor allem diese Einstellung, dass ich mein Leben um mich drehe und mir sind alle anderen wurscht. Ich komme zuerst. Dass ich nicht gottähnlich bin, sondern meinen Namen trage. Das ist diese Sünde. Das ist diese Finsternis. Und aus dieser Finsternis soll Licht hervorleuchten. Deswegen kam dieses Licht auf die Erde und er hat diese Macht, Grenzen zu verschieben. Und er möchte aus meiner Finsternis, aus meinem Herzen hervorleuchten. Zum Preis und zum Ruhm seiner Herrlichkeit. Diesen Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Im Angesicht Jesu. Er ist nicht verborgen. Er kommt zu uns. Gott mit uns. Gott für uns ist sein Name, Immanuel. Er kam zu uns. Und er ist nicht verborgen. Und er lädt uns nicht nur ein, sagt, es wäre doch schön, wenn du mir ins Gesicht schaust. Du musst, das ist euer Dienst. Denn ich bin dieses Licht der Welt. Und wenn es aus deiner Finsternis leuchten soll, dann musst du auf mich sehen. Nicht nur einmal, immer wieder. Wie David schreibt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Eine andere Hoffnung haben wir nicht. Sonst bleibt Finsternis Finsternis. Aber Gott möchte, dass aus meiner Finsternis Licht hervorleuchtet. Was für ein Wunder. Ich schließe noch mit dem Gebet. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir hier heute Gottesdienst feiern dürfen und dass vielleicht viele hier sind, die das antreibt, dass sie es erlebt haben, dass sie Teil sind dieser neuen Schöpfung, dass sie dieses Licht gesehen haben. Herr, ich danke dir, dass du das getan hast, damit wir dich loben und dich rühmen in alle Ewigkeit. Und ich danke dir, dass wir das auch weitertragen dürfen zu so vielen Menschen, die das brauchen, die in Finsternis leben, so wie es dein Wort so treffend beschreibt. Ich danke dir, dass du aus uns Menschen, die nicht anders oder besser sind, hervorleuchten möchtest. Ich danke dir, dass du zu uns gekommen bist. Ich danke dir, dass du nicht verborgen bist, dass du dich offenbart hast, dass wir dich erkennen dürfen in deinem Wort, dass wir in dein Gesicht sehen können, dass wir von dieser Herrlichkeit angesteckt, gebannt werden dürfen. Und dass du selbst aus uns herausleuchtest in diese dunkle Welt. Ja, wir können auf die Welt schauen und wir können uns Angst machen lassen, wir können uns verwirren lassen, wir können uns zornig werden, wir können lieblos werden wie alle um uns herum. Wir können auf dich sehen. Dazu sind wir berufen. Der, der spricht und es wird, der, der Dinge trennt, der, der keine Fehler macht, der Allmächtige, voller Liebe, was für ein Gott. Amen.